Als ich reingekommen bin, wollte ich Arnold meinen Stick für die Predigt geben. Dann ist kein Arnold da hinten, wo er sonst immer gesessen ist. Hoppla. Wo er sonst immer gesessen ist. Dann habe ich herumgeschaut und dort oben gesehen, dass etwas Neues entstanden ist. Ich finde das herrlich, wenn eine Gemeinde Neues wagt. Es ist immer ein Zeichen, dass man noch eine Zukunft wett, dass wir nicht irgendwann einmal aussterben, sondern dass man etwas erwartet von Gott. Finde ich schön. Heute haben wir ja den letzten Sonntag vom Kirchenjahr. Das sogenannte Kirchenjahr ist nicht identisch mit einem normalen Jahr. Also das Kirchenjahr geht nicht am 31. Dezember zu Ende, sondern immer vor dem ersten Advent. Der erste Advent ist dann der erste Sonntag vom neuen Kirchenjahr. Und darum feiern wir heute weltweit gesehen den Ewigkeitssonntag, so sagt man dem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, da müsste sie eigentlich etwas über die Ewigkeit sagen, heute. Und dann bin ich auf Tabitha gestoßen, die der Christoph schon erwähnt hat. Tabitha von Joppe. Und ich habe dort im Titel habe ich noch etwas dahinter gesetzt. Kannst du mal laufen lassen. Tabitha von Joppe, eine, die von den Toten zurückkam. Hoppla, kommt er nicht. Muss ich halt schnell steigen auf. Danke. Heute ist mir eben wichtig, wegen etwas. Wir haben eine Zeichnung gemacht, eine Skizze gemacht, was nach dem Tod passiert. Und die Skizze, die würde ich schon gerne zeigen. Darum müssen wir noch mal etwas probieren. Also, Tote, die wieder lebendig werden, die sind sehr aktuell. Die haben Hochkonjunktur. Und mein erstes Bild, das ich auch zeigen wollte, ist eigentlich ein Bild von einem Buch, das Sie vermutlich kennen oder mindestens schon mal gesehen haben. Ein Buch vom Todd Burpon. Den Himmel gibt's echt. Das Buch schildert einen vierjährigen Bub, wo einen platzten Blinddarm hatte und eine schwere Operation, die ihn näher zum Tod gebracht hat. Ja, jetzt kommt es. Danke. Das ist das Buch. Den Himmel gibt es echt. Vierjähriger Bub, der hat eben die schwere Operation gehabt und nachher, als er verwacht ist aus der Narkose, hat er gesagt, er sei im Himmel gewesen. Ja, was heisst im Himmel gesehen? Ja, mal, ich habe meine Schwester gesehen. Dabei hat er gar nicht gewusst, dass er eine Schwester hatte. Seine Mutter hat das Mädchen in der Schwangerschaft verloren. Der Bub hat also nichts gewusst von dieser Schwester. Und kommt aus der Narkose und sagt, ich habe meine Schwester gesehen. Und der Urgroßvater auch. Und hat das alles so erzählt. Der Urgroßvater, der ist schon gestorben, als er auf die Welt gekommen ist. Und daraus ist das Buch entstanden. Ich bin eher ein bisschen skeptisch bei solchen Büchern. Wie viel ist ausgeschmückt und wie viel ist denn wirklich so gewesen? Ein Vierjähriger hat noch eine blühende Fantasie. Ja. Nur ist das eine Ausnahme, wenn er Sachen erzählt, die er gar nicht wissen konnte. Das hat mich dann hellhörig gemacht. Es ist ein Jahr später ein anderes Buch noch auf dem Marco, der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte, eine wahre Geschichte. Das Buch hat auch Furore gemacht, ist bei Gerd Medien rausgekommen und ein paar Monate später kommt eine Meldung, eine Lüge. Das Buch sei voll frei erfunden gewesen. Darum hat es mir gezeigt, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn jemand sehr genau weiss, wie es nachher rauskommt. Ich werde Ihnen sagen, wie es rauskommt, nachher. Aber Sie müssen vorsichtig sein mit dem, was ich Ihnen heute sage. Gehen Sie heim und lesen Sie das Zeug nochmal nur. Und wenn Sie anderer Meinung sind, dann nachher streite ich nicht mit Ihnen. Ich habe einen regen Schriftverkehr mit einer 87-jährigen Diakonisse aus dem Ländli. Die ist von einer Predigt von mir kürzlich, die im Ländli kam, sehr angesprochen worden und hat, daraus hat sich ein langer Schriftwechsel entwickelt. Und der habe ich einmal gesagt, also wir kommen dann im Fall nicht in den Himmel, sondern auf die neue Erde. Das werde ich nachher auch noch bringen. Dann schrieb sie mir zurück, da sei sie dann gar nicht einverstanden mit mir. Sie wird lieber in den Himmel. Dann habe ich ihr geschrieben, ich nehme Ihnen den Glauben nicht weg. Behalten Sie ihn ruhig. Ich bin persönlich überzeugt, wenn wir ankommen im Himmel, dann wird es nochmal alles anders sein. Noch viel schöner, als wir sie uns in den schönsten Farben können vorstellen. Also, ich lese jetzt den Text, Apostelgeschichte 9, auf Vers 36 an. In der Stadt Joppe lebte eine Frau, die sich zu Jesus bekannte. Sie hieß Tabitha. Falls Sie mitlesen und die Luther-Übersetzung haben, dann können Sie dort sein, in der alten Luther-Übersetzung heisst sie Tabea. Tabitha ist aramäisch, das ist die Sprache, die Jesus geredet hat. Tabea ist latinisch. Und in dem Text kommt noch ein zweiter Name vor, Dorcas, von dieser Frau. Dorcas ist griechisch. Und alle drei Begriffe heissen Reh oder Gazelle. Das sind zwei Möglichkeiten. Also, Tabitha tat viel Gutes und half den Armen. Als Petrus in Lydda war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und bahrte sie in einer Dachkammer auf. Joppe liegt nicht weit von Lydda. Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb zwei Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus: Komm so schnell du kannst zu uns nach Joppe. Petrus ging sofort mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in die Kammer, in der die Tote lag. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinend zeigten sie Petrus Kleider und Röcke, die Tabitha ihnen genäht hatte. Petrus schickte sie alle hinaus. Er kniete nieder und betete. Dann sagte er zu der Toten: Tabitha, steh auf! Sofort öffnete sie die Augen, sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus gab ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen stand. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele glaubten deswegen an den Herrn. Petrus blieb danach noch längere Zeit in Joppe im Haus des Gerbers Simon. Das Haus gibt es übrigens noch, das Haus des Gerbers Simon. Wenn man in Israel Reis macht und Tel Aviv besucht und Jaffa ist gerade zusammengebaut mit Tel Aviv, das ist das Joppe. Und dort zeigt es einem das Haus von dem Simon, dem Gerber Simon. Petrus ist auf einer Dienstreise. Er war einer von den Aposteln und eine von den Aufgaben von den Aposteln war, Gemeinden miteinander zu verbinden und evangelistisch unterwegs zu sein. So war auch der Petrus, er hat ja in Jerusalem gewohnt, nach Ostern und Himmelfahrt ist er in Jerusalem geblieben, hat dort die erste Gemeinde betreut, zusammen mit dem Jakobus. Und dann ist er auf Reise gegangen. ist er nach Lydda gegangen. Die schon mal in Israel waren, dann sind sie schon in Lydda gelandet. Das ist heutige Lod, wo der Flughafen ist, der israelische. Das ist das Lydda. Dort hat er den Aeneas, das war ein Gelähmter, gewesen, hat er geheilt, dass der wieder laufen konnte. Und dann ist die Anfrage von Joppe, eben das heutige Jaffa, bei Tel Aviv, wegen dieser Tabitha, die gestorben ist. Er soll schnell vorbeikommen. Ich weiss nicht, ob sie gehofft haben, dass sie wieder lebendig wird, die Frau. Auf jeden Fall haben sie ihn gerufen. Aber er ist gekommen, wo sie schon gestorben war. Nach dem Wunder, das ich jetzt vorgelesen habe, ist er weitergezogen nach Caesarea und dort hat er den römischen Hauptmann Cornelius zum Glauben geführt und sein ganzes Haus, seine ganze Hausgemeinde. Das war der Petrus auf Dienstreise. Ich will aber noch mal schnell ausholen. Tabitha ist nicht die erste und nicht die einzige, die von den Toten zurückgekommen ist. Bringen wir das an. Es gibt 7 Totenauferweckungen in der Bibel. Wer weiß eine außer derer dir?
Jesus
war der Erste. Aha. Jesus war der Erste, da komme ich dann noch drauf. Jawohl. Er war nicht der Erste, der von den Toten auferweckt worden ist. Aber er auch. Ja. Der Lazarus, das ist einer, der Jesus auferweckt hat. Jawohl. Wie? Der Jüngling von Nain, eine besonders tragische Figur. Wie?
Der Eutychus.
Der erste Kirchenschläfer. Der, der eingeschlafen ist während der Predigt von Paulus. Jawohl, ein 12-jähriges Mädchen, Tochter von Jairus. Ja. Aha. Genau, an das habe ich jetzt nicht einmal gedacht. Aber es gibt im Alten Testament noch 2. Ja? Auch, ja. Dann ist er wieder verwacht, genau. Also, ich habe da mal schnell eine Zusammenstellung gemacht. Der Elia, der hat den Sohn von einer Witwe in Sarepta oder Zarpat, hat er auferweckt. Zarpat, das ist zwischen Tyrus und Sidon, heutige Stadt. Der Elisa hat den Sohn von einem Ehepaar in Schunem dürfen auferwecken. Denn im Neuen Testament haben wir 3 Totenauferweckungen durch Jesus, die sind bereits erwähnt worden. Der Lazarus ist gefährlich auferweckt worden, weil die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihn auch haben wollen töten. Er ist so prominent geworden, dass sie ihn wollen umbringen. Und darum ist der Lazarus dann geflohen. Man sagt heute geflohen nach Zypern und hat dort geholfen, Gemeinde bauen. Der Petrus, unsere Geschichte von heute, und der Paulus, eben der Eutychus in Troas. Da hat der Paulus stundenlang predigt und er sitzt auf dem Sims im 2. Stock oben. Und währenddem, dass der Paulus so lange predigt, ist er halt eingeschlafen und aussen runtergefallen und ist tot gewesen. Und der Paulus ist runter und hat gesagt, wir müssen keine Angst haben. Ist runtergegangen und hat ihn auferweckt. Das sind die 7 Totenauferweckungen. Und dann gibt es noch so ein paar Grenzfälle, die ich jetzt da nicht erwähnt habe. Der Unterschied zu Jesus ist, dass die, die ich jetzt erwähnt habe, alle wieder gestorben sind. Jesus ist der einzige von denen, die gestorben sind, der heute noch lebt, in der Herrlichkeit im Himmel. Er sitzt zur Rechten vom Vater im Himmel und er vertritt uns beim Vater. Wenn uns etwas Dummes passiert, wenn wir wieder sündigen und wir zu Jesus kommen mit dieser Sünde, dann tritt Jesus für uns ein und sagt, komm, wir vergeben ihm. Ich bin ja für ihn auch gestorben. Sie alle sind wieder gestorben, außer Jesus, der auf uns wartet in der Herrlichkeit. Mein nächster Punkt heißt Arme Tabitha. Und zwar nicht, weil sie gestorben ist, sondern weil sie hat müssen zurückkommen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, der Satz. Das ist doch eine Sensation. Und ich, wenn es den Blick damals schon gegeben hätte, dann wäre hätte Schnur, stracks hätte er seinen besten Journalist angeschickt, damit er eine Story daraus macht. Ich sage nicht, weil sie hätte sterben müssen, sondern weil man sie zurückgeholt hat aus dem schönsten Ort, wo uns erwartet. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Sie ist schon am Ziel. Und jetzt kommt der Ruf, komm nochmal zurück. Deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Und sie muss die Herrlichkeit wieder verlassen. Das Zweite, warum ich sage, es ist eine Arme, sie hat das zweite Mal müssen sterben. Ich will den Mann oder die Frau sehen, die gern stirbt. Sterben ist immer noch ein schrecklicher Anlass. Natürlich gibt es unterschiedliche Sterben. Es gibt solche, die einfach einschlafen dürfen, wie meine Mutter und mein Vater. Sie sind einfach zur Nacht eingeschlafen. Aber es gibt schreckliche Tod manchmal. Mit riesigen Schmerzen. Letzten Sonntag, glaube ich, ist es, hat mir jemand erzählt, von einem Mann, der gläubig war, aber unter wahnsinnigen Schmerzen musste sterben, weil aus Morphium nicht mehr mal gewirkt hat. Also ich sterbe nicht gern. Ich freue mich auf das, was nachher kommt. Das habe ich, glaube ich, mir erzählt, bei meinem Herzinfarkt, Davos. Da habe ich nicht gewusst, komme ich noch mal davor, ich liege auf dem Schragen, sie untersuchen mich. Und dann haben sie mich einmal schnell allein gelassen und dann habe ich mit Jesus geredet. Holst du mich jetzt zu dir? Ist das der Schluss? Und dann habe ich plötzlich eine riesen Freude bekommen. Es kann sein, dass ich in 5 Minuten Jesus sehe. Wow, das muss groß sein. Und dann durfte ich nochmal zurückkommen. Für mich ist es ein Vorrecht, nochmal ein paar Jahre leben, bis 4 Jahre bis jetzt. Aber ich weiß nicht, wie lange. Und wenn ich einmal werde sterben, weiß ich auch nicht. Sie hätte ein zweites Mal müssen sterben. Vielleicht müssen wir lernen, ein bisschen umdenken. Ja, jetzt sind ganz viele gekommen. Sterben ist für einen Christ ja Gewinn, sagte Paulus. Ich habe Lust abzuscheiden. Sterben ist für ihn ein Gewinn, nicht ein Verlust. Der Schmerz, der ist einseitig, der ist bei denen, die zurückbleiben. Als ich meiner Frau gesagt habe, ich habe eine riesige Freude gehabt zum Sterben, dann hat sie nicht so Freude gehabt. Dann wäre sie allein gewesen und hätte das Leben selber leben, wie viele Witwe ja auch. Für die, die zurückbleiben, das ist ein Schmerz. Und ich denke, man darf auch Schmerz spüren, man darf traurig sein und nicht einfach Klimmzüge machen, ja, jetzt bin ich ja gläubig und ich weiß, er ist in der Herrlichkeit, darum muss ich da gar nicht traurig sein. Das wäre Überforderung. Ich denke, man darf trauern. Und es hat im Neuen Testament sogar sogenannte Klageweiber gehabt. Die haben einen riesen Mais gemacht in dieser Wohnung, wo der Tote gelegen ist. Um den Schmerz rauszuschreien. Den Schmerz, der einem jetzt so beschäftigt. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, der Schmerz ist einseitig. Der gestorben ist und gläubig war, der hat es schöner. Jesus hat ja den schlimmsten von allen Fällen gelöst. Und wir lesen im 2. Timotheus 1, Christus hat dem Tod die Macht genommen. Die Macht genommen und das Leben, ein unvergängliches Wesen, ans Licht gebracht. Durch das Evangelium. Warum hat Tabitha sterben? Hätte doch so passieren wie im Dorf vorher, wo der Aeneas gelähmt war und geheilt worden ist. Wenn der Petrus ein bisschen früher gewesen wäre, hätte er die Tabitha heilen können. Warum so spektakulär? Jetzt muss sie sterben, damit sie nachher wieder auferweckt werden kann. Ich denke, der einzige Grund, den haben wir da in unserem Kapitel, dass viele aus der ganzen Gegend zum Glauben gekommen sind. Gott braucht so Wunder, nicht wegen denen, wo jetzt plötzlich im Mittelpunkt stehen, sondern wegen der Wirkung vom Evangelium. Menschen, die zum Glauben kommen. Und das war der Fall da bei der Tabitha. Jetzt aber die Skizze. Ich habe kürzlich im Aargau in einer Regionalgemeinde zwei Referate halten, eins über den Himmel und das andere über die Hölle. Zwei Jöbig. Das erste ist ein schöner und das zweite ist ein schrecklicher Anlass. Über die Hölle referieren heute, das hört man fast nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Predigt gehört haben über die Hölle. Das meidet man, da geht man dran vorbei. Und doch habe ich sehr viel gelernt und ich habe dort eine Skizze nochmal vorgenommen und überarbeitet. Und habe nochmal ein bisschen genauer wissen, wenn wir jetzt heute sterben würden, was wäre denn? Was würde denn passieren? Also äußerlich wird ja alles geregelt. Es gibt ein Grab, ein Haufen Leute, je nach Berühmtheit von dieser Person, je nach Berühmtheit hat es einen Haufen Leute, die an die Beerdigung kommen. Das ist der äußere Fall. Aber das ist äußerlich, das ist nur noch die Hülle, die da begraben wird. Die Seele, die ist an einem anderen Ort. Und zwar findet sofort nach dem Tod, findet eine Trennung statt. Die einen kommen ins Paradies und die anderen ins Totenreich. Sie kommen noch nicht in die Hölle, das möchte ich sehr klar und deutlich sagen. Ich habe darum das griechische Wort unten angesetzt. Hades ist nicht die Hölle, das ist das Totenreich. Das ist der Bereich, wo die Toten ankommen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Ist eine Art des Zwischenstadium bis zur Auferstehung. Alle Menschen werden ja mal auferstehen, auferweckt werden. Auf das komme ich nachher auch noch. Die einen kommen ins Paradies und die anderen eben ins Totenreich. Woher habe ich das? Ich habe drei Bibelstellen da aufgeführt, Lukas 23, die berühmte, wo Jesus einem von den Verbrechern am Kreuz gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist der Aufenthalt, wo Menschen, die an ihn geglaubt haben, ankommen. Woher weiß ich, dass der gerettet war? Der war doch auch ein Verbrecher. Er hat seine Schuld vor Jesus bekannt. Wir haben verdient, dass wir da hängen, sagt er zum anderen Verbrecher. Aber der da, der hat nichts Böses da. Und dann wendet er sich direkt an Jesus. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und so kommt man ins Paradies. Ob ich jetzt mit 12 oder mit 80 den Schritt tue zu Jesus. Während tut, der kommt ins Paradies. Und während nicht tut, der kommt in Hades, ins Totenreich. Ich habe eine zweite Stelle und eine dritte, Lukas 16, das ist das berühmte Gleichnis, wo Jesus erzählt hat vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Das ist ein anderer Lazarus als der, den er nachher auferweckt hat. Das ist einfach ein Gleichnis. Beide sterben, der reiche Mann kommt ins Totenreich. Und der Lazarus wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, heißt es heute. Auf das komme ich nachher auch noch schnell. Die dritte Stelle, 1. Petrus 3, die bringt uns ein bisschen Schwierigkeiten mit der ersten Stelle. Jesus sagt zum Verbrecher, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wo ist Jesus nach seinem Tod gegangen? Wohin? Ins Totenreich. Und das macht es ein bisschen schwierig. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3 und Kapitel 4, lesen wir, dass Jesus die Toten besucht hat und dort das Evangelium proklamiert hat, nach seinem Tod. Und einem Verbrecher sagt er, du wirst mit mir im Paradies sein. Was soll jetzt das? Was gilt jetzt? Ist die Schwierigkeit, dass wir im Zeitbegriff denken? Wir denken von 0 bis Jahr 2019 und die Ewigkeit hat keinen Zeitbegriff. Die Ewigkeit ist immer. Und Jesus hat nach seinem Tod gleichzeitig an verschiedenen Orten können sein. Von daher lässt sich das schon auflösen. Es ist einfach ein gewisser Gegensatz, wo man da feststellt. Es gibt andere Ausdrücke für das Paradies. Die habe ich extra mal aufgeführt da. Im Alten Testament lesen wir oft, er wurde zu seinen Vätern versammelt. Oder er schläft bei den Vätern. Das ist der alttestamentliche Ausdruck. Oder dann, die Gerechten ruhen im Frieden. Oder Jesus sagt zu den Leuten, wo er das Mädchen verwecken, sie schläft. Und die Leute haben ihn ausgelacht, der kommt nicht raus, die ist tot. Und wo er den Lazarus verwecken, dort hat er auch gesagt, Lazarus, unser Freund, schläft. Das ist der Ausdruck, den Jesus gebraucht hat. In Abrahams Schoß, das habe ich bereits erwähnt, beim reichen Mann und beim armen Lazarus. Und dann kommt der Paulus mit Kronzeugen für das Sterben nachher, was nachher kommt. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aus dem Vers nehme ich, dass wir nach dem Tod sofort bei Jesus sind. Nicht einfach noch irgendwo in einem Duft bewahrt werden bis zur Verstehung. Ein Zwischenzustand für die Gläubigen, so wie es einen Zwischenzustand für die Ungläubigen gibt. Gehen wir nochmal zurück. Nachdem kommt Jesus wieder und holt die Gläubigen zu sich, die immer noch am Leben sind. Das ist die sogenannte Wiederkunft Jesu oder Entrückung. Wenn die ist, wissen wir nicht. Jesus hat den Jüngern sogar verboten, sie sollen nicht nachforschen. Und dann kommt die Verstehung. Und zwar die einen zum Leben und die anderen zum Gericht. Die im Totenreich sind, die werden gerichtet nach ihren Taten, nicht nur nach ihrem Glauben, sondern nach dem, was sie falsch gemacht haben. Und ich persönlich bin noch so froh, dass es ein Gericht gibt. Müssen Sie sich mal vorstellen, der Hitler käme ungeschoren davon. Oder der Mao. Oder Pol Pot. Oder wie sie alle heißen, wo Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben. Es muss ein Gericht geben. Gott will denen, die in der Hölle landen, will er nachweisen, dass sie am richtigen Ort sind, weil sie selber gewählt haben. Beurteilung meines Lebens ohne Jesus. Wie habe ich gelebt? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Aber es langt nicht, weil sie nicht an Jesus glauben. Und dann kommt Verurteilung in die Hölle. Die Hölle, für das braucht es griechisch den Begriff Gehenna. Das ist die Hölle. Und nicht der Hades. Darum tue ich das unterscheiden. Dass man nicht das alles vermischt. Aber Gehenna, Hölle kommt erst nach dem jüngsten Gericht. Und in meinem zweiten Referat über die Hölle habe ich dann die verschiedensten Auffassungen zur Hölle habe ich ein bisschen studiert. Es gibt auch bei den Evangelikalen, also auch bei denen, die an Jesus glauben und die Bibel ernst nehmen, gibt es 15 verschiedene Vorstellungen, wie die Hölle wird sein. Die einen glauben, das ist eine geistige Qual, weil sie merken, ich habe auf die falsche Karte gesetzt. Die anderen sagen, nein, es ist geistig und körperlich. Die einen sagen, das ist ewig Und die anderen sagen, es ist begrenzt, weil eine Bibelstelle, wo ich dann genauer studiert habe, die Möglichkeit noch offen lässt. Aber die Hölle ist schrecklich. Interessant ist, dass von diesen 12 Stellen im Neuen Testament, wo Gehenna drin vorkommt, 11 von Jesus selber sind. Jesus hat viel von der Hölle geredet. Aber interessanterweise vor allem mit den Jüngern. Und ein Evangelist, der hat gesagt, wir sollten die Hölle im Herz haben, im Wissen, es gibt eine Hölle, aber nicht auf den Lippen. Wir sollen nicht mit der Hölle drohen, du kommst dann im Fall in die Hölle, wenn du so weiterlebst. Das ist nicht unser Auftrag. Wir sollen das Evangelium, die gute Nachricht, sollen wir verkündigen. Aber wir sollen wissen, ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, der landet schlussendlich in der Hölle. Gehen wir noch zum Oberen. Und da werdet ihr jetzt vermutlich staunen. Auch wir Gläubigen, wir werden einmal beurteilt, wie wir gelebt haben. Vielleicht haben Sie den Ausdruck, das Preisgericht, schon gehört. Das geht ein bisschen in die Richtung, aber ich sehe es auch im negativen Sinn. Alles, was ich versteckt habe, alles, was ich verheimlicht habe, kommt als Licht, auch als Gläubige. Vorletzte Woche war ein Artikel in IDEA über Pornokonsum. Das ist ja scheinbar vor allem ein Problem der Männer, der Männer, wo man heimlich am PC sitzt und Pornofilm schaut. Die Frau schläft schon lange und wundert sich, dass er so lange arbeiten muss. Und dort habe ich einen erschreckenden Satz gelesen. Es gäbe auch viele Gläubige, die nicht loskommen vom Pornokonsum. Und dann meint man, es hat es niemand gemerkt. Dabei ist alles aufgezeichnet. Dabei kommt alles einmal ans Licht, hat Jesus selber gesagt. Es wird alles offenbar werden, was verborgen ist. Jetzt sagen Sie mir vielleicht, ja, aber wer an Jesus glaubt, der hat doch Vergebung. Ich rede nicht von dem, wo wir Jesus schon gesagt haben. Was ich Jesus bekannt habe, ist vergeben. Aber was versteckt ist, Ehebruch zum Beispiel, wo vielleicht niemand gemerkt hat, außer die beiden Betroffenen. Verleumdungen, wo ich einen Mensch fertig gemacht habe. Alles, was heimlich nicht ans Licht gekommen ist, das muss ans Licht. Aber, und jetzt muss ich ein bisschen trösten, die Beurteilung da oben heisst nicht, dass ich schlussendlich auch noch da oben spediert werde. Das heisst es nicht. Wer da oben ist, ist gerettet. Aber wenn all das, was ich verheimlicht habe, ans Licht kommt, ist das unheimlich peinlich. Und wenn wir da nicht Jesus hätten, wenn mein Fall verhandelt wird und all das ans Licht kommt, wenn nicht Jesus wir auftreten und sagen, du Vater, das ist einer von meinen. Sie hat an mich geglaubt. Bitte vergib ihm, ich bin auch für ihn gestorben. Dann wären wir arm dran, wenn das nicht passieren würde. Und darum ist so entscheidend, dass Jesus mein Leben hat. Und dass ich transparent lebe vor ihm. Dass ich nicht einfach mich dauernd entschuldige. Ja, das passiert halt einfach. Anderen geht es auch so wie mir. Sondern Jesus, ich habe das gemacht und es tut mir leid. Und dann vergibt er. Und dann kommt es nicht mehr führen. dann ist es versenkt im Meer, wo es am tiefsten ist, heisst es. Wenn das vorbei ist, und jetzt kommt die zweite Überraschung, das, was ich bereits erwähnt habe von dieser Diakonisse, ich persönlich habe den Eindruck, wir werden nicht im Himmel sein, sondern unsere Aufgabe bekommen auf der neuen Erde. Gott macht ja eine neue Erde. Die alte Erde war nicht mehr. Eine neue Erde, wo kein Schmerz mehr drauf ist, kein Lüg, kein Sünd, alles sauber ist. Aber die neue Erde, die muss doch bebaut und bewahrt werden. Wenn wir mehr Zeit hätten, dann könnte ich Ihnen ein paar Bibelstellen vorlesen, die das bezeugen. Die bauern zum Beispiel, die dürfen, wenn sie wollen, weiter bauern auf der neuen Erde. Die dürfen sogar 12-mal im Jahr ernten, heisst in der Offenbarung. Oder Baumeister, die werden Häuser dürfen bauen. Habe ich aus dem Jesaja. Auf der neuen Erde wird bauen. Interessant ist es darum, weil das, was ich da geübt habe auf der Erde, weil das auf der neuen Erde Frucht trägt. Dort kann ich das anwenden, was ich da geübt habe auf der Erde. Und darum ist es nicht egal, wie ich bin, wie ich schaffe. Darum ist es nicht egal, ob ich als Mutter barmherzig bin mit einem Sohn, der sich so sich unmöglich benimmt. Barmherzigkeit muss eingeübt werden. Und der Vater, der je zornig ist, ja, das habe ich halt von meinem Vater. Das ist deshalb meine Veranlagung. Der muss Buße tun und sich reinigen lassen, damit er nachher eine Aufgabe übernehmen kann. Auf der neuen Erde. Wie gesagt, wenn Sie anderer Meinung sind, wir können uns dann auf der anderen Seite begrüßen und uns freuen, dass Jesus uns durchgebracht hat. Nur noch eine Stelle zu der. In Offenbarung 22 kommt das neue Jerusalem, ein Bild für die Gemeinde Jesu, aus dem Himmel auf die neue Erde. Schau wieder so eine Stelle, wo das andeutet. Wie das wird sein, ich weiß es nicht. Ich habe Jesus schon mal einen Wunsch für ein Häuschen angemeldet. Über dem Vierwaldstättersee. Den Vierwaldstättersee gibt es eigentlich nicht mehr. Aber dort habe ich mal von Haus zu Haus Einsätze gemacht und bin an einem wunderschönen Haus vorbeigekommen. Sagt Jesus, also so etwas wäre dann etwas. Ich habe Ihnen schon gesagt, es wird alles noch viel schöner werden. Viel schöner. Ja, gehen wir nochmal zur Tabitha zurück, nach dem Ausflug in die Ewigkeit. Tabitha hat einen guten Namen gehabt, und zwar so einen guten Namen, dass sogar der Petrus, der Chef der Gemeinde in Jerusalem, hat müssen kommen und sie behandeln. Die Frauen, die von ihr profitiert haben, weil sie Kleider geneigt hat, die Frauen, die sind gekommen und sagen dem Petrus, schau mal, das hat sie gemacht und das hat sie auch gemacht und das hat sie auch gemacht. Sie haben sich für sie eingesetzt, weil die Tabitha einen guten Namen hatte. Aber der hat man nicht einfach, sondern der erarbeitet man sich. In dem, wie man sich gibt, in dem Leben. Ich bin überzeugt, sie haben alle einen Namen in dieser Gemeinde. Nicht einfach der, wo sie immer wieder schreiben müssen, sondern ich meine jetzt, man stellt sich etwas vor, wenn der Name fällt, ah ja genau, da ist der. Aber die, da mache ich gescheiter einen Bogen drumherum. Die grüßt mich nicht mehr. Oder so. Wir haben alle unsere Sympathien und Aversionen. Ich auch. Es gibt Leute, die finde ich besonders sympathisch im Heuberg. Mit denen sitzt man zusammen, wenn es nachher Kaffee gibt. Und dann gibt es andere, denen bin ich noch nie zusammengesessen. Nicht, weil sie mir etwas leid haben, ich habe einfach keinen Draht zu ihnen. Jede Person hat einen Namen. Und man erarbeitet den sich. Also nehmen wir nochmal den nächsten Samstag zu starten. Vorhin hat Christoph eingeladen zum Schleppen, Tischschleppen und Stühle für die Turnhalle. Ja, ist typisch, er kommt wieder nicht. Der hätte doch auch noch Kraft. Oder, ja, der ist immer da. Wenn jemand gebraucht wird, ist er da. Oder Dekoration. Nein, die hat den Gaben, zum so etwas machen. In der Art, wie ich mich gebe, schaffe ich ein Bild von mir. Die da vorne gesungen und gespielt haben, die lassen das Bild in uns drin. Ich kann mich erinnern, als ich die Angelika zum ersten Mal am Klavier gesehen habe, da ist das Klavier gestanden. Da ist mir geblieben, bin ich ihr danke. Dann sagt sie mir ihrem Mann, er sei gerade am Bus fahren, vielleicht sogar am Bus, wo ich heimfahre. Das weiß ich noch. Dann bin ich zum Chauffeurführer und sage, sind Sie der Herr Meier? Ja, woher wissen Sie das? Von Ihrer Frau. Sonnige Bilder prägen sich ein. Oder einmal hat ein 12-jähriger Bub das Abendmahl vorbereitet da vorne. Mag ich mich erinnern. Ich bin nachher zu der Mutter von dem Bub und habe ihr gedankt. Und zum Bub natürlich auch. Das sind Gaben, die wir haben und wir sollen die einsetzen. Und das schafft ein Bild, das die Leute von uns haben. Was wird man einmal an unserer Beerdigung sagen? Was werden ihre Nachbarn sagen, wenn sie gestorben sind? Endlich. Hat mir kürzlich jemand erzählt von einem Mann, der gestorben ist. Alle sind froh gewesen, dass er endlich weg war. Ist ja verrückt so etwas. Vielleicht sagen sie, schade, man merkt es, sie fehlt. Man kann sich das selber vorbereiten. Tabitha, ich habe es vorher schon gesagt, heisst Gazelle oder Reh. Und Namen haben im Alten und im Neuen Testament eine besondere Bedeutung. Und ich habe gedacht, hinter dieser Gazelle oder Dorcas, je nach Übersetzung, steckt mehr dahinter. Und ich bin einmal ein bisschen mich erkundigen, was kennzeichnet denn eine Gazelle? Und jetzt werden die Schüchen in unserer Mitte werden aufatmen, weil sie nie da vorne stehen. Nein, würde ich noch nie machen. Ich bin so schüch. Achtet Sie mal, was eine Gazelle ausmacht. Sie ist genügsam, heisst es im Lexikon. Sie leben hauptsächlich in der Savanne und in der Wüste von Afrika und von Asien. Und sie sind mit wenig zufrieden. Hoppla. Mit wenig zufrieden. Wäre ein schönes Kennzeichen. Das Zweite, was ich herausgefunden habe, ist, sie ist beweglich. Eine Gazelle kann über längere Zeit Geschwindigkeiten von 50 Kilometern in der Stunde durchhalten. Kann sich schnell verschieben. Ist beweglich. Man kann sie rufen und sie kommt. Obwohl sie eigentlich einen Haufen zu tun hätte. Aber sie kommt, weil sie merkt, jetzt braucht sie mich. Gestern Abend, als ich das Smartphone aufgemacht habe, da steht eine Meldung, hast du am Montagmorgen Zeit von einem, den ich schon längere Zeit begleite, wo ein schwieriges Leben hatte. Montagmorgen. Ja, gut, Montag ist eigentlich mein Freitag, wenn ich predigt habe. Aber jetzt ist ein Notfall. Beweglich und jetzt kommt scheu. Eine Gazelle ist scheu, zurückhaltend. Vielleicht ist Tabitha eine schüche Frau gewesen. Aber eins hat sie können, rückneien. Und hat sich damit den Namen gemacht. Das ist eine Predigt für Schüche in unserer Mitte. Die man nie nennt, wenn man Bekannte von der Krishna Schlaten nennt. Aber die in grosser Treue im Hintergrund schafft, dass es gut geht. Wo Leute besucht und man nachher nicht sagt, ich bin dann auch noch bei ihnen gewesen, bevor sie gestorben ist. Oder wo telefoniert, wie geht es dir eigentlich? Im Hintergrund. Der Hintergrund, der schafft das Klima in einer Gemeinde. Und nicht sich selber in den Mittelpunkt stellt. Vielleicht ist jemand da, der jetzt aufatmet. Aha, auch für mich gibt es noch Hoffnung. Sie hat ihre Gaben entdeckt und hat sie eingesetzt. Vielleicht sind Leute da gewesen, die zugelassen haben und mitgesungen haben und gesagt, ich wäre eigentlich auch mal gern dort vorne. Aber es hat mich noch niemand entdeckt. Hat doch so eine gute Stimme. Meldet sie sich doch. Irgendwo haben wir alle unsere Gaben. Und wir haben ja noch zusätzlich bekommen durch den Heiligen Geist, Geistesgaben, die wir dürfen einsetzen zur Ehre von Gott. Gott macht aus meinem Leben viel mehr, als ich selber je fertig gebracht habe. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich Karriere gemacht bei der SBB. Das war mein erster Beruf. Und ich hatte einen guten Start. 70 Stationen habe ich Dienst gemacht. Und habe praktisch alle Stellwerke gekannt und alles. Und das wäre so eine gute Karriereanfang gewesen. Eins bin ich sicher, ich hätte sicher mehr verdient. Geldmäßig. Wenn ich wieder SBB geblieben wäre. Aber ich hätte nie das erfüllte Leben gehabt, das Gott mir geschenkt hat. Darum lohnt es sich, auf ihn zu hören. Weil das Gesetz von Saat und Ernte, das Gesetz, das gilt auch heute und zählt für die Ewigkeit. Macht euch nichts vor, Gott lässt sich nicht spotten, hätte Luther übersetzt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Es ist nicht egal, für was wir uns auf dieser Welt einsetzen. Und eins bin ich sicher, nichts, auch absolut nichts, ist vergeblich, was wir tun für den Herrn auf dieser Welt. Sagt der Paulus in 1. Korinther 15, 58, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Im Vorbereiten habe ich an Marie Marti müssen denken, meine Sonntagsschullehrerin von Langenthal. Ich als Erstklässler, einer von 80 Kindern. Ich sehe den Saal noch vor mir und die zierliche Frau steht vorne und versucht, uns zu bändigen. Dass wir aufpassen, die hat unheimlich interessant erzählt. Das ist die erste Frau, die mir geblieben ist, außer den Eltern, die mir das Evangelium gesagt hat. Ich werde ihr in der Herrlichkeit einmal danken, dass sie es gewagt hat, dass sie mir so viel gegeben hat. Ich werde noch beten. Danke vielmals, Herr, für die, die gesungen haben heute Morgen, die uns angeleitet haben, im Lob von dir. Danke für den Christoph, der sich vorbereitet hat für Moderation heute. Danke für den Arnold, der geschaut hat für Technik. Und danke für all die, die im Hintergrund schon geschafft haben für den Gottesdienst. Und für die, die in einer Woche werden schaffen für den Sepp-Gottesdienst. Herr, schenk, dass deine reichen Gaben, die du in die Gemeinde hineingelegt hast, noch viel mehr zur Entfaltung kommen. Und dass wir mal staunen können mit der grossen Schar am Ziel, wie du das fertig gebracht hast mit uns. Danke vielmals. Amen.